Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Täusche ich mich oder gibt es im zweiten Korintherbrief tatsächlich so etwas wie eine nachlassende Begeisterung des Apostels Paulus für seinen Dienst? In den Kapiteln 3 und 4 war zunächst von der Herrlichkeit dieses Dienstes die Rede und vom Licht des Evangeliums. Dann folgte ein Abschnitt über die nötige Leidensbereitschaft der Christen. Und jetzt im vor uns liegenden Kapitel 5 geht es um die Sehnsucht nach der himmlischen Heimat. Fehlt eigentlich nur noch der berühmte Seufzer des Apostels Paulus: Ich habe Lust, den Leib zu verlassen und daheim zu sein bei dem Herrn. Und der kommt tatsächlich zum Einsatz. Macht Paulus also eine gewisse Entwicklung durch, vom zuversichtlichen Apostel zum ernüchterten Traumtänzer? Das wird auf jeden Fall ein Thema in dieser Sendung sein. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Als der Apostel Paulus seinen Dienst für Jesus Christus mit dem Dienst des Mose verglichen hat, sprach er noch von einer überschwänglichen Herrlichkeit, die seinen Dienst auszeichnet und die mit nichts zu vergleichen sei. Dann kam er auf die Leidensbereitschaft der Christen zu sprechen und sagte: Wir tragen allezeit das Sterben Jesu an unserem Leibe. Und nun folgt im zweiten Korintherbrief, gleich am Anfang von Kapitel 5, die folgende Aussage: Denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Ganz klar, mit dem irdischen Haus oder der Hütte, die abgebrochen wird, ist das Leben eines Menschen in seinem irdischen Körper gemeint. Dass dieses Leben irgendwann zu Ende geht, ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Nun könnte man die Aussicht auf ein Leben danach als eine Vertröstung aufs Jenseits verstehen. Die wird den Christen ja tatsächlich von nicht wenigen Kritikern vorgeworfen. Statt die Verhältnisse in dieser Welt zu verändern, so bekommt man es gelegentlich zu hören, schmiedet ihr lieber Pläne für euren Aufenthalt im Himmel. Doch was Paulus in Vers 1 zum Ausdruck bringt, klingt für mich absolut nicht nach Vertröstung oder Weltflucht. Schon die ersten drei Wörter signalisieren, hier geht es nicht um einen Wunschtraum, den sich der Apostel Paulus schönredet, sondern um blanke Tatsachen. Denn wir wissen, schreibt Paulus. Und dann folgt eine Tatsache, die wohl von jedem als Tatsache anerkannt wird, nämlich, dass jeder Mensch einmal sterben muss, dass sein irdisches Haus abgebrochen wird. Was dann jedoch kommt, werden viele Menschen in Frage stellen. Für Paulus ist es aber ebenfalls eine Tatsache. Wir haben einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass in diesem Bibelvers zunächst von einem irdischen Haus und einer Hütte die Rede ist und dann von einem Bau und von einem Haus, das nicht mit Händen gemacht ist. Hier lohnt sich ein Blick in die Septuaginta, also in die historische Übersetzung des hebräischen Alten Testaments ins Griechische. Dort wird für das Zeltheiligtum der Israeliten, für die Stiftshütte, derselbe Begriff verwendet, den Paulus für die Umschreibung des sterblichen menschlichen Körpers gebraucht. Was haben also die Stiftshütte und der sterbliche Körper eines Menschen gemeinsam? Nun, die Stiftshütte war der Ort, an dem die Israeliten Gott begegnen konnten. Der sterbliche Körper wiederum ist dem Menschen gegeben, damit er während seiner Zeit hier auf Erden Gott suchen und finden kann. Ja, Paulus spricht im Galaterbrief sogar davon, dass Christus in ihm sei. Ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Und dann fügt Paulus hinzu: Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes. Eine weitere Gemeinsamkeit zwischen der Stiftshütte und dem sterblichen Körper eines Menschen ist die Verletzlichkeit. Kein Wunder, denn in gewisser Weise sind beide auch nur als Provisorium gedacht. Die Stiftshütte, die während der Wüstenwanderung gute Dienste leistete, wurde später durch einen soliden Tempel ersetzt. Und auf ähnliche Weise wird der sterbliche Körper eines Menschen, dieses irdische Haus bzw. diese Hütte, durch einen Bau im Himmel ersetzt. Es geht also darum, dass Christen nach ihrem leiblichen Tod von Gott einen neuen Körper bekommen werden. Im ersten Korintherbrief spricht Paulus von einem geistlichen Leib, aber dennoch handelt es sich um einen Leib, so dass der Gedanke an gespensterartige Wesen völlig fehl am Platze ist. Im zweiten Korintherbrief im vorangegangenen Kapitel 4 hat Paulus ein weiteres Detail zu diesem Sachverhalt geschildert. Aber wir müssen aufpassen, dass wir das eine nicht mit dem anderen verwechseln. In Kapitel 4 war statt von einem irdischen Haus von dem äußeren Menschen die Rede. Beides dürfte gleichbedeutend sein. Doch dann ging es nicht um die Zukunft dieses irdischen Hauses oder des äußeren Menschen, sondern um den inneren Menschen, der sozusagen in einem sterblichen Körper steckt. Der äußere Mensch verfällt, so Paulus, aber der innere Mensch wird von Tag zu Tag erneuert. Fassen wir also zusammen. Der sterbliche Körper eines Menschen ist wirklich sterblich und findet etwa auf dem Friedhof seine letzte Ruhestätte. Doch bei ihrer Auferstehung werden Christen einen neuen, einen geistlichen Leib von Gott erhalten. Anders steht es mit der Seele, dem unverwechselbaren Individuum der eigentlichen Person. Sofern der betreffende Mensch während seiner Zeit hier auf der Erde Jesus Christus als Erlöser angenommen hat, wird er mit ihm im Himmel Gemeinschaft haben. Ebenfalls im vorangegangenen Kapitel 4 hat Paulus davon gesprochen, dass alles Sichtbare auf der Erde nur zeitlich ist, während das Unsichtbare ewig ist. Sprich, die unsichtbare Seele eines Menschen, die sein wahres Ich ausmacht, ist ewig. Der Körper dagegen? Nun ja, Sie wissen schon. Ich finde es immer ein wenig seltsam, wenn Leute ins Auto steigen und 100 Kilometer zu einer Vortragsveranstaltung fahren, nur um mich, dessen Stimme sie aus dem Radio kennen, mal persönlich zu sehen. Doch lernen sie mich dadurch wirklich kennen? Nein, denn sie sehen ja nur den äußeren Menschen, das irdische Haus, diese Hütte, die eines Tages abgebrochen wird. Im Buch des Predigers Salomo wird übrigens sehr plastisch geschildert, was es heißt, alt zu werden. Am Anfang von Kapitel 12 heißt es da zunächst, denk an deinen Schöpfer in deiner Jugend. Und dann liest man, in diesem Fall in einer modernen Übersetzung, Folgendes über das Alter. Deine Hände, mit denen du dich früher schützen konntest, die zittern. Deine starken Beine werden schwach und krumm. Die Zähne werden weniger, so dass du kaum noch kauen kannst, und deine Augen werden schwach. Deine Ohren können den Lärm auf der Straße nicht mehr hören, und deine Stimme wird leiser. Schon sehr früh am Morgen, beim ersten Zwitschern der Vögel, wachst du auf, obwohl du ihren Gesang doch kaum noch hören kannst. Tja, ganz so schlimm steht's bei mir noch nicht, aber wenn ich meine Frau sagen höre, nun steh doch mal richtig gerade, dann ahne ich schon, was mir blüht. Und ich freue mich darüber, dass es nicht nur den äußeren Menschen, sondern auch den inneren Menschen gibt, der, laut Paulus, von Tag zu Tag erneuert wird. Andererseits möchte ich Ihnen keine Angst machen vor dem Alter. Mein Arzt sagt immer zu Leuten, die so langsam aufs Rentenalter zusteuern, ich rate Ihnen dann endlich das zu machen, was Sie schon immer machen wollten. Wenn meine Frau mir dann vorschlägt, was ich mir alles bitteschön für meine Zeit als Rentner vornehmen könnte, dann entgegne ich ihr mit einem unwiderstehlichen Lächeln auf den Lippen, Schatz, du weißt doch, was mein Doktor mir empfiehlt. Ich soll das machen, was ich schon immer mal machen wollte. Doch das, was du willst, dass ich es tun soll, will ich eigentlich gar nicht. Also, lass uns noch einmal darüber nachdenken. Manchmal gibt sich meine Frau damit zufrieden. Aber manchmal klappt es auch nicht. Spaß beiseite. Natürlich gibt es Menschen, die ihr Alter so richtig genießen können, während andere mit Krankheiten und allerlei Gebrechen zu kämpfen haben. Gerade deshalb bin ich glücklich darüber, dass ich mich als Christ auf den Augenblick freuen kann, wenn ich Jesus von Angesicht zu Angesicht sehe. Er ist derjenige, der mich so sehr liebt, dass er für meine Sünden am Kreuz gestorben ist. John Adams, der zweite Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, wurde einmal gefragt, als er schon ziemlich alt war, wie geht es Ihnen, Herr Präsident? Seine Antwort darauf, Nun ja, das Haus, in dem ich lebe, ist alt und baufällig geworden. Manchmal fallen ein paar Ziegeln vom Dach und selbst das Fundament scheint Risse zu bekommen. Aber mir selbst geht's hervorragend. Ein wenig direkter drückt der Apostel Paulus sich aus. Und damit komme ich nun endlich zu den Versen 2 und 3 unseres Bibeltextes. Paulus schreibt: Denn darum seufzen wir auch und sehnen uns danach, dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden, weil wir dann bekleidet und nicht nackt befunden werden. Seufzen und sich nach einer neuen Behausung sehnen, so ergeht es manchen Menschen, die alt oder krank sind, oder die, wie Paulus, wegen ihres Glaubens einiges an Leid durchgemacht haben. Seufzen ist also durchaus biblisch. Das versuche ich meiner Frau immer wieder zu erklären, wenn wir gemeinsam eine lange Treppe hinaufgestiegen sind und ich am Ende einen tiefen Seufzer tue, was sie irgendwie überhaupt nicht mag. Während ich das Seufzen von Paulus also gut nachempfinden kann, klingt es ein wenig seltsam für meine Ohren, dass Paulus davon spricht, die Gläubigen würden mit einer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden, so dass sie dann nicht mehr nackt seien. Das ist natürlich sinnbildlich gemeint. Eine Bibelstelle aus dem Buch des Propheten Jesaja kann da weiterhelfen. In Kapitel 61 heißt es dort: Ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet. Der Mensch steht also bildlich gesprochen nackt vor Gott und hat allen Grund, sich zu schämen. Doch die Gerechtigkeit, die Christus jedem Menschen zuteil werden lassen will, umhüllt ihn wie ein Kleid oder ein Mantel. Diesen Vorgang verbindet Paulus mit der Vorfreude auf den neuen Leib, den er bei seiner Auferstehung bekommen wird. Der neue Leib, die neue Behausung, ist also in gewissem Sinne mit dem Mantel der Gerechtigkeit vergleichbar, der bei Jesaja erwähnt wird. Ich komme nun zu den Versen 4 und 5 unseres Bibeltextes. Weiter schreibt der Apostel Paulus: Denn solange wir in dieser Hütte sind, seufzen wir und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollen, damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben. Der uns aber dazu bereitet hat, das ist Gott, der uns als Unterpfand den Geist gegeben hat. Wie ich vorhin schon gesagt habe, Seufzen ist biblisch. Nicht nur körperliches, sondern auch seelisches Leid kann das Leben zu einer schweren Last machen. Damit diese aber nicht unerträglich schwer wird, gibt Gott den Seinen, den Heiligen Geist, als Unterpfand. So drückt Paulus es aus. Dieser Begriff Unterpfand ist ein wenig aus der Mode gekommen. Ein Unterpfand ist eine Art Sicherheitsleistung oder Kaution, die jemand einem anderen hinterlässt, so dass dieser auf keinen Fall zu kurz kommt oder auf einem Schaden sitzen bleibt. Das heißt also, während sich ein Christ auf dieser Erde noch mit allerlei Widrigkeiten herumplagen muss, kann er sich aufgrund des Heiligen Geistes sicher sein, dass Gott ihn annehmen, ihn mit dem Mantel der Gerechtigkeit bekleiden und ihm einen neuen Leib schenken wird. Der Heilige Geist als Tröster, als Unterpfand, als Gewissmacher. Wir sollten wirklich dankbar dafür sein, dass es ihn gibt. Ich lese weiter ab Vers 6. So sind wir denn alle Zeit getrost und wissen, solange wir im Leibe wohnen, weilen wir fern von dem Herrn, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und haben viel mehr Lust, den Leib zu verlassen und daheim zu sein bei dem Herrn. Wir sind alle Zeit getrost, schreibt Paulus und begründet das mit der Aussicht, eines Tages bei Jesus sein zu dürfen. Was manche lediglich als Vertröstung aufs Jenseits empfinden, ist für Christen eine lebendige Hoffnung, die ihnen Kraft für das Leben hier auf der Erde gibt. Die Gemeinschaft der Christen, so hat es mal jemand scherzhaft gesagt, sei eine GmbH. Nein, keine Firmengesellschaft mit beschränkter Haftung, sondern eine Gemeinschaft mit berechtigter Hoffnung. Und die Vorfreude auf den Himmel hindert sie nicht daran, hier auf der Erde tätig zu werden, sondern spornt sie sogar noch an. Wir haben Lust, den Leib zu verlassen und daheim zu sein bei dem Herrn, schreibt Paulus in Vers 8. Das ist noch einmal ein Hinweis darauf, dass die eigentliche Person, das Individuum oder die Seele nicht stirbt, wenn der menschliche Körper sein Leben aushaucht. Daheim bei dem Herrn, das bezieht sich nur auf den inneren, den geistlichen Menschen. Interessant in diesem Zusammenhang finde ich eine Bemerkung des Apostels Paulus im 1. Korintherbrief Kapitel 15. Dort erwähnt er, dass es eine Generation von Christen geben wird, die den leiblichen Tod nicht erleben wird, weil Jesus Christus überraschend wiederkommen wird, um sie zu sich zu holen. Und trotzdem werden sie einen neuen, einen geistlichen Leib erhalten. Hier die Bibelstelle im Wortlaut. Wir werden nicht alle entschlafen, schreibt Paulus. Wir werden aber alle verwandelt werden. Und das plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen unverweslich. Und wir werden verwandelt werden. Denn dies Verwesliche muss anziehen die Unverweslichkeit und dies Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Zurück zum 2. Korintherbrief, Kapitel 5. Hier erreichen wir nun Vers 9. Paulus schreibt: Darum setzen wir auch unsere Ehre darein, ob wir daheim sind oder in der Fremde, dass wir ihm, dem Herrn, wohlgefallen. Wir setzen unsere Ehre darein. Das bedeutet, was angepackt werden muss, packen wir an, und zwar mit Herz und Verstand. Im griechischen Originaltext wird hier derselbe Begriff verwendet wie im 1. Thessalonicher Brief, in dem es ganz eindeutig um Arbeit geht, die dem Lebensunterhalt dient. Dort heißt es, setzt eure Ehre darein, dass ihr mit euren eigenen Händen arbeitet, wie wir euch geboten haben, damit ihr ehrbar lebt vor denen, die draußen sind und auf niemanden angewiesen seid. Ich finde es wirklich bemerkenswert, wie für Paulus beides zusammengehört. Das Alltägliche, das nun mal erledigt werden muss, manchmal auch unter Seufzen, und die atemberaubende Aussicht, einmal von Jesus persönlich in Empfang genommen zu werden. Dazu noch ein Vers aus dem Epheserbrief Kapitel 1. Dort schreibt Paulus, Gott hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lobe seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. In dem Geliebten. Damit ist Jesus Christus gemeint. Das muss man sich mal vergegenwärtigen. Wie ich eben schon sagte, gehören für Paulus die alltäglichen Dinge des Alltags und ein erfülltes geistliches Leben untrennbar zusammen. Und oft sind wir selbst diejenigen, die unnötigerweise das eine vom anderen trennen wollen. Das hat auch George Campbell Morgan erlebt, der in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts lange Jahre Gemeindepastor in London war. Auch als Evangelist und Bibelschullehrer ist er bekannt geworden. Ursprünglich arbeitete er jedoch als Lehrer, bis er eines Tages den Eindruck hatte, dass Gott ihn in seinen Dienst stellen möchte. Allerdings schien Gott vorher von Campbell Morgan wissen zu wollen, willst du ein großartiger Prediger werden oder willst du mein Diener sein? Was für eine seltsame Frage. Kommt nicht beides irgendwie auf dasselbe hinaus? Eine ganze Weile beschäftigte Campbell Morgan sich immer wieder damit. Willst du ein großartiger Prediger werden oder willst du mein Diener sein? Irgendwann machte es bei ihm Klick und er erkannte, dass ich sein Diener werde. Darauf kommt Gottes an. Auf welche Weise er mich dann einsetzen wird, das ist nur zweitrangig. Raten Sie mal, was dann passierte. Campbell Morgan willigte ein, Gottes Diener zu werden. Und Gott machte ihn zu einem begnadeten Prediger, Pastor und Bibelschullehrer. Gottes Wille und der menschliche Wille liegen also manchmal gar nicht so weit auseinander. Es kommt nur darauf an, dass wir die richtigen Prioritäten setzen. Und wenn wir bereit sind, mit den ganz alltäglichen Dingen Gott zu dienen, dann kann daraus auch geistliche Frucht erwachsen. In unserem Bibeltext erreichen wir Vers 10. Paulus beendet den Abschnitt über seine Sehnsucht nach der himmlischen Heimat mit folgenden Worten. Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. Die beiden Korintherbriefe sind ja an die Christen gerichtet, die in der Stadt Korinth zu Hause waren. In den Ruinen der Stadt gibt es noch heute einen Ort, an dem früher Recht gesprochen wurde. Da ging es nicht um Leben und Tod, sondern um verschiedene andere Dinge. Im Griechischen wurde dieser Ort genauso genannt, wie Paulus hier den Richterstuhl Christi nennt, nämlich Bema. Und im Lateinischen steht hier der Begriff Tribunal Christi. Es geht also um einen Ort, an dem Menschen sich vor Jesus Christus verantworten müssen. In diesem Fall sind es allerdings ausschließlich Christen. Denn es geht hier nicht um Leben oder Tod, um Erlöstsein oder Nichterlöstsein, sondern um einen gerechten Lohn, den jeder Christ von Jesus erhält. Mehr dazu in der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Wie vorhin schon versprochen, geht es in der nächsten Folge der Sendereihe Durch die Bibel um den Lohn, auf den sich Christen schon hier und heute freuen dürfen und den sie eines Tages von Jesus persönlich in Empfang nehmen werden. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.